Es war eine ruhige Nacht im Dresdner Ortsteil Striesen. In der Nacht vom 27. auf den 28. März 2017 brannte eine betagte Mitsubishi-Familienkarosse bis auf die Reste nieder. 195.000 Kilometer hatte das Auto schon runter. Der Sachschaden war also nicht enorm. Trotzdem hat dieser Autobrand ganz große Schlagzeilen gemacht. Denn der Besitzer dieses Wagens ist der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Josef Patzelt, der an der TU Dresden der Politikwissenschaft nachgeht. Mit ihm unterhalte ich mich heute darüber und darüber, wie dieses Ereignis, dieser Brand sich einordnet in unsere Diskussionskultur, die wir heutzutage feststellen müssen. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Gerne.
Was haben Sie denn eigentlich gemacht in dem Moment, als Sie erfahren haben, dass Ihr Auto gerade brennt?
Ich war in einem Hotel in Tunis im Badezimmer, bekam von meiner Frau eine SMS, dass sie sich schnell anrufen sollte. Und als guter Ehemann rufe ich meine Frau sofort an, wenn sie das wünscht. Und dann sagte sie mir, dass in der Nacht mein Auto abgebrannt sei.
Aha, also Sie haben es auch erst danach erfahren, sozusagen.
Ich habe es am Morgen, so gegen 7 Uhr, in meinem Hotelzimmer eben erfahren. Der Brand selbst wird wohl so gegen 1:30, 2 in der Nacht gewesen sein.
Gibt es schon eine erste Spur, wer es war?
Es gab im Vorfeld Ankündigungen in die Media von Antifaschisten, die sich als solche immerhin oder wenigstens bezeichneten, dass Leute, die nicht klar gegen Pegida und AfD und überhaupt gegen den deutschen Rassismus Stellung bezögen, zu denen angeblich ich gehörte, irgendwann dafür bezahlen müssten. Konkreter Aufhänger war, dass ich beim Extremismuskongress der AfD auf Einladung von der AfD gesprochen habe, insbesondere um der AfD vor Augen zu führen, was Extremismus ist und was eine Partei, die ernst genommen werden will, auf alle Fälle unterlassen muss, nämlich Rassismus, Faschismus, überhaupt Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Das missfiel vielen und da wurde angekündigt, dafür Geld des eines Tages zu bezahlen. Infolgedessen war meine Vermutung, als meine Frau mir am Telefon erzählte, das Auto sei abgefackelt worden, dass die Verteidiger unserer bundesrepublikanischen Freiheitsrechte ihre Ankündigung wahrgemacht hatten. Und tatsächlich kam dann einige Tage später auch auf in die Media publiziert ein Bekennerschreiben, wo militante Antifaschisten, eine Gruppe, die nach Polizeiaussagen auch tatsächlich existiert, erklärt hat, sie hätte das Auto abgefackelt, weil dieser Patzel sei durch seine Vorlesungen, Interviews und Bücher verantwortlich dafür, dass in Sachsen ständig rassistischer Mob sich zusammengeselle, dass faschistische Bestrebungen in Sachsen toleriert würden und dass die CDU eine ganz miefige Politik betriebe. Ich wusste dann nicht, ob ich eher lachen oder mich geschmeichelt fühlen sollte, denn diese gewaltige Bedeutung meiner Person für die sächsische politische Kultur war mir bislang noch nicht klar gewesen. Aber dieses Bekennerschreiben passte dann wunderbar zu der zur Ankündigung eines entsprechenden Anschlages zuvor, sodass ich weiterhin nicht glaube, dass der Dresdner Kreisverband der CDU das Auto angezündet hat oder meine Kirchengemeinde oder versprengte Pegida-Geher, sondern ich vermute, dass es tatsächlich Leute waren, die unter dem Signum des Antifaschismus Handlungen begehen, die man normalerweise mit zivilisiertem bürgergesellschaftlichen Umgang nicht unbedingt in Verbindung bringt.
Jetzt ist es ja nicht zum ersten Mal gewesen, dass Sie in der Kritik standen. Früher hat man auch gesagt, Professor Patzelt ist ein sogenannter Pegida-Versteher. Sind Sie ein Pegida-Versteher?
Also ich lege schon Wert darauf, dass die Gegenstände, über die ich mich äußere, von mir zunächst verstanden worden sind. Ich wüsste auch nicht, welchen Vorteil es gäbe, wenn jemand sich über die SPD äußert oder über die Grünen und nicht zuvor verstanden hätte, worum es bei der SPD oder den Grünen ginge. Dieser Begriff Pegida-Versteher ist ja zunächst nichts Verkehrtes. Gegenstände, über die man redet, muss man verstehen, denn nur das Verstandene kann man angemessen erklären. Nur das korrekt Erklärte kann man so mit Reaktionen versehen, dass der gewünschte Effekt eintritt. Und der Effekt im Umgang mit Pegida und Rechtsradikalismus ist natürlich, dass man dem in den Weg tritt, dass man die Ursachen von Rechtsradikalismus oder Rechtspopulismus oder wie auch immer geartetem freiheitsgefährdenden Verhalten unterbindet. Gemeint ist aber der Begriff natürlich nicht in dieser positiven Weise gewesen, sondern transportiert werden sollte, Dieser Patzelt sei im Grunde kein Wissenschaftler, sondern er sei ein heimlicher Fan von Pegida. Ich las sogar, ich sei der Pressesprecher von Pegida. Da war mir auch nicht klar, dass ich eine so große Bedeutung für die montäglichen Spaziergänger haben sollte. Und er ist ganz eindeutig in denunziatorischer Absicht verwendet worden. Warum diese denunziatorische Absicht? Ja, schauen Sie, damals war die politische Lage die, dass es in Bezug auf Pegida nur entweder dafür oder dagegen gab als legitime Rolle. Entweder musste man als vernünftiger Mensch sich klar gegen Pegida artikulieren und zu Gegendemonstrationen gehen oder zumindest öffentlich sagen, wie schlimm das alles ist. Oder wenn man das nicht tat, war man sozusagen ein Pegida-Fan. Und weil ich ja auch die Pegida-Demonstrationen zwischen Anfang Dezember und Ende Januar 2014 bzw. 2015 beobachtete, weil meine Studenten dort ein Forschungsprojekt durchführten und ich ja Gegenstände, über die ich mich öffentlich äußere, tatsächlich kennen will, damit ich nicht irgendetwas erzähle, sondern das, was mit den Tatsachen übereinstimmt, fand man dann sozusagen auch Grund zur Aussage, der Patzelt ginge ja selbst bei Pegida-Demonstrationen mit, was genauso lächerlich ist, wie zu behaupten, die Journalisten vom ZDF oder vom Deutschlandfunk, die dort waren, seien Pegida-Gänger gewesen. Wie auch immer, es galt damals die Rolle des objektiven Beobachters, der einfach klärt, was denn der Fall ist, die galt als illegitim. Mein Lieblingsbild ist dafür, es war so, als müsse man bei einem Fußballspiel unbedingt sich für oder gegen eine Mannschaft positionieren. Entweder man ist Bayern-Fan oder man ist Bayern-Gegner. Die Rolle des objektiven Sportberichterstatters, des objektiven Reporters, der beschreibt, was auf dem Spielfeld sich tut und warum sich das und nichts anderes tut, die galt als illegitim. Und in dieser Lage musste ein jeder, der einfach beschrieb, worum es geht und erklärte, worum es geht und auch verstand, worum es ging, er musste als Feind derer gelten, die sich gegen Pegida positionierten, was so völlig legitim ist. Ich meine, dass man sich gegen Pegida positionierte, aber legitim ist es nicht, die Rolle des wissenschaftlichen Beobachters und kühlen Analytikers zu perhorisieren, wie es hier der Fall gewesen ist. Und die Spätfolge all dessen ist das Abfackeln eines Autos, also ein großer antifaschistischer Sieg gegen ein Rassistenauto.
Glauben Sie, dass das der letzte Anschlag dieser Art gewesen sein wird? Oder wie gehen Sie damit um, wenn Sie daran denken, dass Ihre Frau noch wenige Stunden vorher damit gefahren ist, mit dem Auto? Was macht das mit Ihnen?
Mit mir selbst macht das überhaupt nichts, denn ich wüsste nicht, was ich an falschem Verhalten an den Tag gelegt hätte. Ich habe meine Arbeit getan, meine Arbeit als Wissenschaftler, meine Arbeit als öffentlicher Intellektueller. Ich habe erklärt, worum es bei Pegida geht und alle folgenden Studien haben gezeigt, dass meine Erklärung richtig war. Ich habe beschrieben, was die gesellschaftlichen Geschiebekräfte hinter dem Aufkommen des deutschen Rechtspopulismus sind, der in Dresden überhaupt zuerst einmal so massenwirksam ausgebrochen ist. Und alle folgenden Entwicklungen haben meine Analysen voll und ganz bestätigt. Was ich damals sagte, als einer von ganz wenigen, die die Sache so erklärten, ist inzwischen Common Sense, das, was im Grunde alle darüber sagen. Und demnächst werden sie behaupten, immer schon hätten sie sich so erklärend über Pegida und die AfD geäußert. Ich wüsste also nicht, was ich falsch gemacht hätte. Infolgedessen gibt es auch keinen Grund, irgendetwas zu verändern. Ich bin traurig darüber, dass meine Frau und mein Sohn einige Zeit lang tatsächlich in Furcht versetzt worden sind. Und das finde ich für schlechterdings unfair, wenn Leute mit mir einen Strauß auszufechten haben oder meinen, an mir ihr Mütchen kühlen zu sollen, dann sollen sie das an mir tun, aber gefälligst meine Familie aus dem Spiel lassen. Ansonsten meine ich, dass der Zweck von Antifa-Aktivitäten der ist, Furcht zu verbreiten, weil das nicht misslungen ist. Könnte damit zu rechnen sein, dass sie einen zweiten Versuch machen. Aber nachdem ja ganz offenkundig ist, dass sie lediglich ein Zerrbild von mir haben, weil ich nichts anderes bin als das, was AfDler einen Systemling nennen, nämlich ein Verfechter unserer bestehenden freiheitlich-demokratischen Grundordnung, meine ich, dass es so furchtbar viel Motivation, sich noch einmal an irgendeinem Gegenstand von mir zu vergreifen, nicht gibt und werde einfach meine Arbeit weiter tun, meine öffentliche Rolle weiter spielen und es wird mich nichts von meinem Weg abbringen.
Dafür haben Sie meine Hochachtung. Es ist ja so, in Deutschland hat es ja schon mal solche Zeiten gegeben, wenn Leute durch die Straßen gezogen sind, möglicherweise noch mit brennenden Fackeln, um Furcht zu verbreiten unter Leuten, ja, mit denen sie politisch nichts anfangen konnten. Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass also die Antifa ja, das genaue Gegenteil von Antifa ist?
Schauen Sie, in eher der AfD nahestehenden Kreisen wird der Begriff der SA groß geschrieben und dann kommt Antifa, also der S-Antifa verwendet. Das ist ein Sprachgebrauch, den ich mir nicht zu eigen mache. Es hat ein ganz weniger verdächtiger Zeuge, nämlich der ehemalige Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Kurt Schumacher, einmal von rot lackierten Faschisten gesprochen. Auch das ist ehrlich gesagt ein Sprachgebrauch, den ich mir nicht zu eigen mache. Mir scheint aber schon, dass die innere Haltung derer, die damals gegen die Weimarer Demokratie protestiert haben und die heute gegen Exponenten unseres Systems protestieren, zu denen ich als in Anführungsstrichen Systemling ja gehöre, dass sie von den gleichen Beweggründen getragen sind. Nämlich der Vorstellung, dass etwas mit dem politischen System grundlegend falsch sei, dass jene, die für das System stünden, im Dienst eines falschen Systems stünden und dass sie, weil man ja selbst um das Richtige weiß und das Richtige will, aus dem Verkehr zu ziehende oder zumindest um ihre kommunikativen Wirkungschancen zu bringen, die Feinde wären. Also das innere Freund-Feind-Verhältnis, das glaube ich, ist bei denen, die sich heute gewalttätig verhalten und bei denen, die sich zu anderen Zeiten oder in anderen politischen Systemen gewalttätig verhalten haben, doch ziemlich ähnlich. Wir sind gut, die anderen sind schlecht. Im Dienst des Guten ist alles erlaubt. Und wenn es Gewalt braucht, um dem Guten zum Durchbruch zu verhelfen, ja, dann muss man eben Gewalt anwenden. Man muss die Bösen zahlen lassen. Und natürlich sind Faschisten und Rassisten böse. Folglich verstehe ich sogar die Erregung über sie. Bloß das erlaubt gleichwohl nicht, in einer freiheitlichen Ordnung gewalttätig zu werden, weil das die Vorbedingung von Freiheit untergräbt. Und wenn dann jemand als Rassist und Faschist wahrgenommen wird, der das alles wahrhaftig nicht ist, sondern das Gegenteil von dem, dann hat das auch etwas Ulkiges an sich.
Es gab jetzt erst vor wenigen Tagen den AfD-Bundesparteitag in Köln. Da ist es ja zu straßenschlachtähnlichen Szenen gekommen. Und mich hat an dieser Sache allerdings nicht aufgeregt, dass es so war. Das finde ich natürlich nicht gut. Aber aufgeregt hat mich das Verhalten einiger meiner Journalistenkollegen. Einer hat im Deutschlandfunk gesagt, am Telefon, also ein Korrespondent, der dort war, um von dort zu berichten, hat also am Telefon berichtet, dass dort die Teilnehmer, die Delegierten nur unter Polizeischutz in die Veranstaltungshalle kommen konnten und dass es für einzelne gewalttätige Übergriffe gegeben habe. Einzelne Menschen seien sogar schon mit Eisenstangen verletzt worden, also von den AfD-Leuten. Und dann sagte er wortwörtlich, und hier sind ganz viele Aktivisten, die zeigen wollen, dass Köln eine tolerante Stadt ist und dass die AfD hier nicht hingehört. Zitat Ende. Ist es dieses Ausmaß an Intoleranz gegenüber der Toleranz an sich, das uns heute begegnet, auch in den Medien? Gibt es sowas, das, was Pegida viel moniert, gibt es die sogenannte Lügenpresse? Ist die auch links versifft oder ist die irgendwie so, wie sie nicht sein sollte jedenfalls?
In meinen jüngeren Jahren war ein Begriff sehr populär, der aus der kritischen Theorie kam und dort auch seinen festen Sitz hat. Das ist der Begriff der repressiven Toleranz. Und das, was Sie beschrieben haben, fällt durchaus unter den Begriff der repressiven Toleranz. Im Namen der Toleranz übt man Repression aus. Oder man tituliert repressives Verhalten als im Dienst von Toleranz stehend. Und das ist dann etwas, was man akademisch spitzfindig dialektisch auflösen kann, dem man sich aber eigentlich mit grundsätzlichen Erwägungen nähern muss. Die grundsätzlichen Erwägungen sehen im Wesentlichen so aus. Eine politische Partei bekämpft man in einem freiheitlichen Staat dadurch, dass man Wahlkampf gegen sie macht. Wenn ich eine Partei nicht will und für eine Gefahr für das Land und seine Demokratie halte, dann habe ich mich hinzustellen und habe zu sagen, Freunde, wählt auf keinen Fall diese Partei aus den folgenden Gründen. Und wenn Leute sagen, nein, nein, die Gründe sind an den Haaren herbeigezogen, die Partei ist trotzdem ganz toll, dann muss man sagen, Freunde, dann werden wir jetzt einfach mal in ein streitiges Gespräch eintreten. Du behauptest, dass deine Partei ganz toll ist und ich werde im Gespräch vor möglichst vielen anderen nachweisen, dass deine Partei überhaupt nicht toll ist. Und am Wahltag wird abgerechnet. Auf diese Weise bekämpft man in einem freiheitlichen Staat gemäß den Prinzipien freiheitlicher Demokratie politische Parteien. Was falsch ist, ist, politischen Parteien, die man nicht mag, einfach ihr Existenzrecht zu bestreiten. Die darf es nicht geben. Das ist das Gleiche, wie wir es in der Fußball-Bundesliga oft sehen. RB Leipzig wird auf das Intensivste bekämpft. Euch darf es eigentlich nicht geben. Und gegen Hoffenheim richten sich ähnliche Aktivitäten. Euch sollte es besser nicht geben. Das ist aber nicht die richtige Weise. Auf dem Fußballplatz muss man Leute besiegen und politische Parteien muss man in der öffentlichen Debatte und an Wahltagen besiegen. Wir haben uns aber darauf eingelassen, nicht wir, aber viele in diesem Land, die haben sich darauf eingelassen, Parteien das Existenzrecht zu bestreiten und sogar die rechtlich vorgeschriebenen Parteiveranstaltungen verhindern zu wollen. Gemäß deutschem Parteienrecht brauchen politische Parteien Parteitage. Sie brauchen Versammlungen, wo sie über Wahlprogramme befinden, denn ohne ein Wahlprogramm zu haben, kann man sich nicht neu zu einer Wahl anmelden, wenn man nicht schon eine Partei ist, die für Landtags-, Bundestags- und Europawahlen kandidiert hat. Man braucht Delegierten oder Mitgliederversammlungen, um Kandidaten aufzustellen. Das Ganze verhindern zu wollen, ist ein Anschlag auf ein wesentliches Element freiheitlich-demokratischer Grundordnung, nämlich das Mehrparteienprinzip mit Chancengleichheit für alle politischen Parteien. Und dass viele Leute, die in ihrer subjektiven Sichtweise die Demokratie verteidigen wollen, auf genau diese Weise der Demokratie Schaden zufügen, das ist ein Ärgernis. Eine letzte Bemerkung dazu. Die großen Teile der deutschen Journalistenschaft, die über die AfD-Aktivitäten da in Köln berichteten, wurden nicht müde zu betonen, dass die Gegendemonstrationen weitgehend oder völlig friedlich verlaufen seien. Das war eine berichtenswerte Nachricht. Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Demonstrationen und Gegendemonstrationen friedlich ablaufen, dass man nicht zur Gewalt greift, dass man nicht einschüchtert, sondern einfach frei sagt, was man selbst denkt und mit Argumenten den anderen bekämpft. Dass wir überhaupt in die Notwendigkeit gekommen sind, darauf hinzuweisen, dass Demonstrationen gegen die AfD friedlich geblieben seien, zeigt schon, welchen Wahrnehmungshorizont wir haben. Und wir haben leider Gottes auch einige Gründe zur Vermutung, dass dieser Wahrnehmungshorizont, dass aus Gegendemonstrationen oft Gewalt gegen Sachen und gegen Personen erwächst, nicht unbegründet ist. Insofern zeigen alle diese Ereignisse durchaus Defizite unserer politischen Kultur an. Und es wäre durchaus Sache des Bundespräsidenten gewesen, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, was denn tatsächlich die Spielregeln unserer Demokratie sind und das Einschüchtern von politischen Gegnern ganz gewiss nicht dazu gehört.
Mein persönlicher Eindruck ist immer, wenn ich das so sehe, welche Gewalttaten passieren, wie sich die Lager gegenseitig so hochschaukeln, dass das Land sehr gespalten ist und wohl selten so gespalten wie heute. Ja? Und es geht um die zentrale Frage, bist du für oder bist du gegen Flüchtlinge? Ja? So ganz vereinfacht gesprochen. Das ist ja in Dresden genauso. Wir haben dort gedreht bei diesem Busdenkmal und es war ganz schwer, da überhaupt jemanden vor die Kamera zu kriegen, also von den Passanten, der was dazu sagen wollte. Die dieses PR-Fiasko eingerührt haben im Rathaus, wollten auch nicht vor die Kamera. Wie bewerten Sie denn, dass die Stadt dort diese drei Busse hingestellt hat? Im Verlauf dann, wie das alles abgelaufen ist, dann mit dieser identitären Bewegung, die dann da noch ein Banner dran gehängt haben. War das im Nachgang betrachtet die richtige Antwort auf das Pegida-Volk in der Stadt?
Schauen Sie, wenn man Kunst im öffentlichen Raum lediglich zu politischen Auseinandersetzungszwecken verwenden will, dann begeht man ein Stück weit Missbrauch mit Kunst im öffentlichen Raum. Die drei Busse oder nachfolgende Denkmale als Beitrag zum Kampf gegen Pegida, gegen die AfD, gegen rechts aufzustellen, das Ganze bringt die Sache in eine falsche Richtung. Kunst hat im öffentlichen Raum ihre Rolle. Auch verstörende, auch empörende Kunst, auch missverstandene Kunst, missverständliche Kunst hat ihren Platz dort. Und wenn Kunstwerke Diskussionen auslösen, dann ist das etwas Gutes. Nur muss man sich auf die Diskussionen auch einlassen wollen. jene, die einfach nur mit Trillerpfeifen sagen, die Busse sind schlecht oder das jetzige Denkmal ist ganz furchtbar, ist das überhaupt Kunst, dafür gibt der Staat Geld aus und für die Obdachlosen hat er keines, die sind nicht dialogwillig. Denn zum Dialog, zum Gespräch gehört auch zuzuhören, gehört Argumente nachzuvollziehen und auf Argumente mit Argumenten zu antworten. Das heißt, die Gegenreaktionen sind zu einem großen Teil auch nichts wert gewesen, weil sie nichts anderes getan haben, als Emotionen nach außen zu kehren. Freilich, Kunst im öffentlichen Raum soll auch emotional wirken. Das ist ja das große Vermögen von Kunst, dass sie nicht nur den Verstand, sondern auch die Gefühle, die Seele von Menschen anspricht. Und dann muss Kunst auch damit rechnen, dass Menschen ohne Nutzung des Verstandes einfach ihre Gefühle zum Ausdruck bringen. Aber gleichwohl muss man dann sagen, bloß Emotionen abzusondern, reicht dann auch nicht aus, um sich mit öffentlicher Kunst auseinanderzusetzen. Und im Fall der Busse hätten die Verantwortlichen der Stadt gut daran getan, schon im Vorfeld eine öffentliche Diskussion herbeizuführen. Wenn nun die Exposition von moderner Kunst, auch von verstörender oder zunächst unverständlicher Kunst, auf dem Dresdner Neumarkt sich fortsetzt, werden wir hoffentlich in Dresden eine kontinuierliche Debatte über Kunst und wofür sie steht und so weiter bekommen. Und dann, so ist meine Vermutung, wird sich auch manche rein emotionale und sehr engstirnige und engherzige Reaktion auf Kunst im öffentlichen Raum durch Lernprozesse abmildern. Aber mir scheint, dass eine der falschen Weichenstellungen bei den drei Bussen gewesen ist, dass man das gleich angekündigt hat als einen Beitrag zum Kampf gegen rechts. Denn dadurch fühlten sich dann manche provoziert und wer sich provoziert fühlt, der schaltet in der Regel das Gehirn aus und die Lärmentfaltung ein und damit ist dem öffentlichen Diskurs nicht gedient.
Also mein Eindruck war ja, dass der Oberbürgermeister auch seinen Fehler gemacht hat, indem er in dem Grußwort zur Einweihung mehrmals betont hat, dass das eben das Original in Aleppo von Zivilisten errichtet worden sei, notleidenden Zivilisten, die sich vor dem bösen Diktator Assad schützen wollten und dessen Scharfschützen. Es kam dann raus, dass die Busse wohl viel eher eine Terrormiliz aufgestellt hat. Ne? Meine Meinung ist, der hat seinen Job einfach nicht gemacht. Würden Sie so weit gehen zu sagen, er hat sich damit lächerlich gemacht irgendwie?
Ich würde sagen, er hat Pech gehabt. Gut gemeint ist eben nicht immer gut getan. Und das Beharren darauf, dass man immer auf der Seite der Guten steht, dass man Zeichen, physische Zeichen wie die drei Busse der Guten aufstellt, sodass angesichts dieser Zeichen, dieser Gegenstände der Guten sich im Grunde jeder Protest und jedes Gegenargument verböte, das ist überschießend, das ist eine überschießende Provokation. Es reicht im Grunde, die drei Busse aufzustellen und zu sagen, in Straßensperren wurden sie verwendet zu verschiedenen Zwecken und so weit, dass es dergleichen in Europa wieder eines Tages bräuchte, darf man es niemals kommen lassen. Deswegen gemahnen diese Busse zum friedlichen Miteinander auskommen, damit so etwas Schreckliches nie wieder bei uns und hoffentlich auch demnächst nicht mehr in Syrien bestehen kann. Aber es gibt heute die Neigung, alles und jedes moralisch überschießend aufzuladen. Und das führt dann im Bereich von Kunst leicht zu dem, was man nennen kann, politischen Kitsch. Es wird eine Gleichwie gut begründet bezogene Position, bloß weil sie gut klingt und sich in ein moralisches Ethos, das man gerne verwaltet, einfügt. Es wird das alles als Aufladung von materiellen Objekten verwendet, in der Erwartung, dass dann jeder Widerspruch, jede kritische Diskussion sich von selbst verböte. Aber damit macht man im Fußballbild ja lediglich das Tor auf, weil man alle Verteidiger in den Angriff schickt. Und dass man dann Gegentore sich einfängt, wie leider der Dresdner Oberbürgermeister an dieser Stelle, ist verständlich. Es ist, böse formuliert, die gerechte Strafe für einen politischen Kunstfehler.
Was würden Sie denn jetzt machen, wenn Sie Oberbürgermeister wären und mit der Situation konfrontiert sind, dass die eine Hälfte in Ihrer Stadt sich auflehnt gegen die andere Hälfte, die ja die Pegida-Hälfte, sage ich mal, bei denen es ja durchaus ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Ja? Das sind nach meiner Auffassung, die Leute haben sich ja getroffen gefühlt dadurch, weil klar war, wir als Gruppe sind gemeint. Ja? Das Ding richtet sich gegen uns Rechte oder uns das Pack oder wie wie Sie gern sagen. Ne? Was würden Sie denn machen, um, wenn Sie ein Kunstwerk aufstellen würden? Oder was müsste man denn tun als Oberbürgermeister, um die brenzliche Situation zu befrieden?
Wenn es ein einfaches Rezept gäbe, dann hätte der Dresdner Oberbürgermeister, der auch gute Berater hat, dieses Rezept längst gefunden. Und wenn es ein gutes Rezept gäbe, hätte ich es auch schon gefunden. Infolgedessen kann ich jetzt nicht mehr tun, als Plattitüden zu sagen, die aber freilich einen tieferen Sinn haben. Ein Oberbürgermeister, wie überhaupt jeder Politiker, ist jemand, der für unsere freiheitliche Ordnung steht. Und unsere freiheitliche Ordnung gründet auf dem Streit über politische Positionen. Auf dem Streit darüber, was wie zu sehen ist, was wie zu bewerten ist, was genau zu tun ist, aus welchen Gründen und mit welchen Erfolgswahrscheinlichkeiten. Die Aufgabe von politischen Amtsträgern wie einem Oberbürgermeister ist es, genau diesen, unsere Freiheit und die Lernfähigkeit unseres Gemeinwesens verbürgerten Streit sicherzustellen. Das heißt, der Oberbürgermeister und ein Ministerpräsident und eine Kanzlerin ebenfalls und ein Bundespräsident auch, muss immer wieder vor Augen führen und einschärfen und volkspädagogisch predigen, dass Streit nichts Schlechtes ist, dass man sehr wohl der Meinung sein kann, dass der andere grottenfalsch denkt und auch persönlich ein Widerling ist, dass das aber kein Grund sein kann, das Gespräch mit ihm, solange es vernünftig geführt wird, oder das Streiten um dessen Positionen einzustellen. Und das heißt, der Oberbürgermeister müsste immer sagen, wann immer es zu Ausgrenzungsverhalten kommt und auch zur Selbstausgrenzung, wir allein sind die Guten und die Richtigen mit den Trillerpfeifen, wir brauchen gar nicht reden, weil wir haben ja ohnehin recht, wann immer es zu solchen Phänomenen kommt, muss er sagen, Freunde, ihr verhaltet euch falsch. Wer sich verschließt, wer nicht auf den anderen hört, wer nicht dem anderen mit den eigenen Argumenten kommt, der verhält sich gegen die Spielregeln unserer Ordnung und fügt unserer Demokratie dauerhaften Schaden zu. Das ist eine Plattitüde, aber es ist eine Plattitüde, die im Umgang mit Pegida und der AfD in Vergessenheit geraten ist. Darum hat sie in der aktuellen Situation durchaus Neuigkeitswert. Und politische Amtsträger sind verpflichtet, für unsere freiheitliche Demokratie einzutreten. Langer Strich, im Streit, der durch die Einhaltung von solchen Spielregeln ermöglicht wird, ist natürlich Position zu ergreifen. Und es ist Position zu ergreifen für die Prinzipien freiheitlich-demokratischer Grundordnung. Sie fangen an mit der Achtung der Menschenrechte. Der Menschenrechte, nicht der Rechte nur der Deutschen, der länger schon im Land Lebenden, derer mit weißer Hautfarbe, von Menschen. Das heißt, es verbietet sich Rassismus. Gegen Rassismus muss man immer da sein. Und die Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehen über Demokratie, Rechtsstaatlichkeit hin bis zum Mehrparteienprinzip mit Chancengleichheit für alle politischen Parteien und zum Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung von Opposition. Opposition sind in der Regel jene, die das andere wollen als ich. Aber sie gehören zur freiheitlichen Demokratie. Infolgedessen kann man sehr präzise politische Positionen beziehen. Ich bekämpfe deine Meinung, weil ich sie für falsch halte. Ich glaube, du bist wirklich ein Rassist. Infolgedessen trete ich dir mit Argumenten entgegen. Solange du nicht straffällig wirst, hast du das Recht, deinen Unsinn zu erläutern, aber ich werde dafür sorgen, dass du bei Wahlen keinen Blumentopf gewinnst. Das wäre die richtige Weise der politischen Auseinandersetzung. Leider Gottes hoffen bei uns auch viele darauf, dass man den politischen Gegner durch Gerichtsurteile verbieten lassen könnte oder dass man ihm einfach den Finanzhahn abdreht und dann verschwindet er, ohne dass man sich mit ihm auseinandergesetzt hat. Das ist aber so, wie wenn man eine ansteckende Krankheit ohne Schutzimpfung überwinden möchte. Ab und zu braucht es Schutzimpfungen, die ein Stück des Giftes in einen Körper bringen, damit dann die notwendigen Reaktionskräfte entwickelt werden.
Das sind so ein bisschen Kräfte am Werk, ja, die den Begriff der Demokratie nicht richtig verinnerlicht haben. Ne? Die so ein bisschen drauf losziehen und sagen, wir müssen die AfD zurückschlagen oder die wer auch immer hier in Leipzig zum Beispiel von den Rechten eintrifft, um hier wenige hundert Meter weit marschieren zu wollen. Da werden riesengroße Gegendemonstrationen veranstaltet. Ich habe manchmal den Eindruck, dass diese ganze wir sind gegen etwas oder gegen die, ja, diese Einstellung viel mehr davon ablenkt von den eigentlichen Problemen, die es gibt. Könnte es sein, dass zum Beispiel bei den Leuten, die bei Pegida mitmarschieren, zu einem großen Teil der Unzufriedenheit beigetragen hat, dass die sich wirtschaftlich nicht am Erfolg des Landes beteiligt sehen?
Wir haben ja gründlich die Motivationslagen und die Sichtweisen von Pegidianern untersucht. Sich selbst abgehängt zu fühlen, ist kein sonderlich wichtiges Motiv von Pegida-Demonstranten gewesen. Das Grundgefühl ist, dass das Land in eine falsche Richtung gesteuert wird. Einesteils bei der Einwanderungspolitik, andernteils beim Kulturwandel, den die Pegida-Demonstranten ziemlich überzogen Islamisierung nennen. Außerdem bei der Politik Russland gegenüber, wo dann auch entsprechende Querfrontbildungen zur Linken da sind, die von Linken dann meistens mit peinlicher Berührtheit wahrgenommen werden. Es ist Sorge um die Zukunft des Landes, nicht persönliches Abgehängtfühlen. Und das Ganze verbindet sich mit Reminiszenzen, dass schon einmal ein deutsches politisches System in den ostwärtigen Bundesländern falsche Grundentscheidungen getroffen hat und folglich zusammenbrechen musste, was man der Bundesrepublik Deutschland nicht wünscht. Das ist sozusagen die Gemengelage. Und innerhalb dieser Gemengelage ist es halt eben so, dass sich Leute über sehr komplizierte politische Zusammenhänge Gedanken machen und äußern, die von ihrer ganzen Ausbildung her, von ihren Erfahrungshorizonten her, über Dinge reden, von denen sie außer Grundüberzeugungen nicht so furchtbar viel verstehen. Das ist ab und zu so, wie wenn jemand zwar begreift, dass sein Computer nicht das tut, was er will, und deswegen versucht, am Betriebssystem herumzufuhrwerken und dann meistens mehr Schaden als Nutzen anrichtet, statt erst einmal zu begreifen, worin besteht denn genau das Problem. Aber dieser Kurzschluss zwischen politischer Überzeugung und dem Wunsch, sich zu artikulieren, und der Selbstbestätigung, weil man jetzt den Mut gehabt hat, sich zu artikulieren, müsse doch auch richtig sein, was man sagt, insbesondere wenn man auf Widerstand trifft von Leuten, die man ablehnt. Diese Rückkopplungsschleifen haben dann viele Pegida-Demonstranten zur Verhärtung, zur inneren Kündigung, auch zur Lernunfähigkeit gebracht, was man dann insbesondere den Reden von Bachmann, Festerling und so weiter auch intensiv anmerkte. Also es verharmloste tatsächlich das Problem oder die Probleme hinter Pegida, wenn man sagen wollte, da sind Leute, die sind persönlich frustriert von ihrem Leben, fühlen sich abgehängt und deswegen begreifen sie nicht die Segnung des Staates. Das ist Verharmlosung. Und in der Tat, der Aufschwung der AfD bundesweit um genau die gleichen Themen herum, die Pegida damals ventiliert hat, zeigt, dass das Problem und die Geschiebekräfte hinter dem Problem weit, weit, weit über Dresden hinausreichen, sodass man eigentlich überspitzt oder zugespitzt sagen könnte, die wahren Verharmloser von Pegida waren jene, die geglaubt haben, dass hier einige sächsische Volltrottel keine Ahnung von der Wirklichkeit haben und verstockt und Rechtsradikale duldend einfach im Kreis herumlaufen. Und wenn man das in Dresden oder in Leipzig unterbindet, ist das ganze Problem beseitigt. Nein, das Problem ist nicht beseitigt. Und um noch eins draufzusetzen, im Grunde erleben wir, dass frühere Problemlösungsansätze, die auch tatsächlich Probleme gelöst haben, jetzt so an die Grenze ihres Nutzens oder an die Grenze des Nutzens einer weiteren Zunahme der entsprechenden Maßnahmen gelangt sind. In der Ökonomie kennt man das als abnehmende Grenznutzenfunktion. Irgendwann kriegt man nicht genauso viel Zuwachs, wenn man etwas investiert, wie man früher bekommen hat. Und diese Politikfelder sind die europäische Einigung, das ist die Einwanderungspermissivität dieses Landes, das ist das Investieren ökonomischer Mittel in die Euro-Rettung und das ist noch das eine oder andere dazu. An dieser Stelle haben die etablierten politischen Eliten im Grunde lange Zeit nichts anderes zu sagen gewusst, als der bisher eingeschlagene Weg ist richtig und er war auch richtig, gar keine Frage. Folglich gehen wir den Weg weiter. Aber irgendwann macht es keinen Sinn, einen eingeschlagenen Weg dann weiterzugehen, wenn das Erreichte genau durch das Weitergehen bedroht wird, so wie tatsächlich es die Bundesrepublik Deutschland als die wichtigste europäische Macht geschafft hat, die Europäische Union zum Zerplatzen zu bringen, dadurch, dass sie ihre eigene falsche Flüchtlingspolitik den anderen europäischen Staaten aufzwingen wollte. Und an der Stelle haben aus welchen Gründen auch immer Pegida-Demonstranten, jene, die die AfD nach rechts verschoben haben, mehr Instinkt dafür gehabt, wo Probleme wirklich bestehen, als eine politische Klasse, die sich in ihren etablierten Denkgewohnheiten selbstzufrieden eingehaust hat.
Gehen wir mal von Pegida weg. Es hat ja im Vorfeld, vor der Gründung von Pegida, andere Demonstrationsbewegungen gegeben, also zum Beispiel eben diese Mahnwachen für den Frieden. Und dann gab es auch noch Endgame. Können Sie die mal einordnen, wie Sie die finden, diese beiden Bewegungen?
Da bin ich kein sonderlicher Fachmann. Das sind Bewegungen, die nicht jene massenhafte Unterstützung gefunden haben, die dann Pegida und die AfD bekommen haben, weil sie eben nur sehr reduzierte Spektren unseres politischen Problemhaushaltes abgebildet haben. Die Montagsmahnwachen für Frieden, ja, mein Gott, Frieden ist immer ein wichtiges Anliegen und Krieg ist, wenn es nicht ein aufgezwungener Verteidigungskrieg ist, immer verwerflich. Aber das ist nicht ein echtes, reelles Problem unseres Landes gewesen. Die Zuwanderung wurde zu einem echten Problem. Und das, was die Pegidianer und die AfDler Islamisierung nennen, überzogen Islamisierung nennen, ist auch ein echtes Problem unseres Landes. Folglich zündete dies und jenes nicht. Die Thematisierung der reellen Probleme unseres Landes, die von der politischen Klasse lange Zeit nicht als solche erkannt werden wollten, das zündete und das macht den wesentlichen Unterschied aus.
Mhm. Ist denn die Pegida-Bewegung, hat die denn eine Zukunft, wenn jetzt die Bundesregierung stärkere Einwanderungsbegrenzungen einführt, wenn also verstärkt abgeschoben wird, damit Frau Merkel nochmal gewählt wird? Hat diese Bewegung eine Zukunft oder war das von Anfang an mehr eine Form von Privatveranstaltung von Lutz Bachmann und Co.?
Auf Lutz Bachmann und Co. zu blicken und auf Dresden allein zu blicken, das ist nun wirklich parochial blickverengend. Das ist das Auge davor verschließend, worum es in Wirklichkeit geht. Denn Dresden ist nur die Spitze eines Eisberges gewesen, ist nur ein Vulkanschlot über einem groß ausgeprägten, eigentlich ganz Europa umfassenden Magmafeld. Das vorausgeschickt kann man formulieren, dass Pegida erfolgreicher denn je ist. Aber nur unter einem anderen Namen. Der Name lautet AfD. Denn AfD und Pegida sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Es wird die gleiche Problemstruktur angesprochen, bei der AfD wesentlich klüger als von Lutz Bachmann und seinen Mitstreitern. Wenn man dann darauf guckt, worum es denn geht, erblickt man unmittelbar den Wandel unseres Landes zu einer Einwanderungsgesellschaft. Lange Zeit ohne eine Vorstellung davon, dass wenn man Zuwanderung will, und die Zuwanderer integrieren will, man ja auch eine Vorstellung davon braucht, wo hinein will man integrieren. Das heißt, es tritt jetzt zutage, dass man im Wandel zu einer Einwanderungsgesellschaft gerade nicht das Erhoffte leistet, nämlich die Frage danach los wird, was heißt denn Deutsch zu sein? Was macht unser Land aus? Was ist die kulturelle Matrix unseres Landes? Sondern genau das kehrt zurück. Das heißt, alle Debatten um das, was man verflacht nennt, deutsche Identität, deutsche Kultur, sie werden brennender denn je zuvor und vorschnelle Antworten wie die, dass die Akzeptanz des Grundgesetzes, etwa mit den Regelungen zum Bund-Länder-Verhältnis oder zum Länderfinanzausgleich, dass das unser Land zusammenhalten würde, das erweist sich jetzt als eine ganz lächerliche Vorstellung. Weil nun aber die Folgeerscheinung von Zuwanderung, die ihrerseits auf die Folgeerscheinungen der Traumatisierung der deutschen Nation durch den Angriffskrieg des Zweiten Weltkrieges, durch die nationalsozialistische Diktatur, durch die völlig unselige Politik im Ersten Weltkrieg und in dessen Vorfeld, weil die Frage nach dem, was Deutschland ist, damit verbunden wird mit den Nachfolgeproblemen der Einwanderung, haben wir eine Konflikt- und Problemlage und Klärungsbedarf, der weit hinausgeht über allfällige Kurskorrekturen der Bundesregierung, die früher sagte, Flüchtlinge gibt es nun einmal, irgendjemand muss sie aufnehmen, warum nicht wir? Wir müssen sie dann lediglich über Europa verteilen und wer sich nicht beteiligt, der kriegt eben Strafzahlung aufgebrummt. Und dann die nächste Wende war, ja, man kann die Flüchtlinge schon zurückhalten, wenn die Türkei eben mitspielt und sozusagen als großes Sammellager für allfällige Flüchtlinge fungiert. Da wird die Entwicklung auch noch weitergehen bis hin zur jüngsten Drehung, dass die Abschiebung von nicht aufenthaltsberechtigten Geflüchteten zum großen nationalen Ziel erklärt wird. Das alles sind richtige und wichtige Maßnahmen. Sie ändern aber nichts daran, dass die große Problemstruktur Wandel unseres Landes zu einer Einwanderungsgesellschaft mit dem neu virulent werden der Frage, was uns denn zusammenhält, dass das eine Dauerthematik der nächsten Jahre sein wird. Und im Hintergrund steht eigentlich Folgendes. Seit der westdeutschen 68er Kulturrevolution über die Grünen, über die Veränderung der SPD in der Nach-Schmidt-Zeit hat sich eine Etablierung von sozialdemokratisch-grüner intellektueller Hegemonie in diesem Land durchgesetzt. Und jeder, der irgendwie am geistigen Leben unserer Zeit teilnimmt, weiß genau, wie die Koordinaten in dieser intellektuellen Hegemonie linksliberaler grüner Art sind. Und wer sich nicht um seine Wirkungschancen bringen will, weiß genau, welche Pfade er auf dieser vorgegebenen Landkarte einzuschlagen hat und welches Gelände er am besten nicht oder nur mit kommunikativer Schutzausrüstung betritt. Die Zeit der Selbstverständlichkeit dieser links-grünen intellektuellen Hegemonie, die geht allmählich dem Ende zu. Sie bricht zusammen. Querfronteffekte sind einer der Aspekte dessen, dass plötzlich links und rechts in der Ablehnung der Globalisierung einig sind, dass links und rechts in der Kritik der Sanktionspolitik gegen Russland sich einig sind.
Ist das alles was Böses, wenn die sich einig sind?
Das ist nichts Böses. Es ist lediglich ein Hinweis darauf, dass alte Fronten nicht mehr realen Problemlagen der Gegenwart entsprechen. Und viele, die nun in diesem links-grünen geistigen Paradigma sozialisiert worden sind, und im Unterschied zu mir, der ich auch in ihm sozialisiert worden bin und mich in ihm gut auskenne und auch beheimatet fühle, aber doch eine gewisse Distanz zur Alternativlosigkeit, zur angeblichen Alternativlosigkeit dieses Paradigmas entwickelt habe, viele, die in ihm sind, in ihm ihre geistige und politische Heimat finden und sich eine andere politische Umwelt gar nicht vorstellen können, die setzen nun ihre intellektuelle Hegemonie mit dem Bestand der freiheitlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland gleich. Infolgedessen geht es in den kulturellen Tiefenschichten um einen Kulturkampf. Und weil es um einen Kulturkampf geht, wird das gegen etwas sein, gegen etwas demonstrieren, den Gefährdern der etablierten geistigen intellektuellen Paradigma, den entgegentreten zu einer so wichtigen, auch emotional so stark aufgeladenen Angelegenheit. Und nur wenn man das in diesem Dreischritt sieht, Dresden sozusagen als Lokalphänomen, das man erklären kann, in dem aber allgemein Wichtiges sichtbar wird, dann auf der mittleren Ebene der bestimmt jahrzehntelang andauernde Konflikt um den richtigen Wandel unserer Gesellschaft zu einer Einwanderungsgesellschaft, die gleichwohl zusammenhält, bis hin zur Ablösung des links-grünen Paradigmas durch etwas, was wir nicht kennen und was vielleicht auch gar nicht besser sein wird als das, was wir hatten. Also dieser Kampf um den geistigen Kompass für die nächsten Jahrzehnte, das ist die Signatur unserer Zeit. Und nur vor dem Hintergrund versteht man auch die große Emotionalisierung derer, die in diesem Streit teilnehmen.
Ist denn diese Bevölkerungsschnittmenge, die eine Ablösung des links-grünen Paradigmas wünscht, teilidentisch mit denen, die Brexit zugestimmt haben und Trump wählen?
Nachdem diese Dominanz von links-grün ein sehr deutsches Phänomen in dieser flächendeckenden Ausdehnung ist, meine ich, dass man die Rechtspopulismen in anderen europäischen Staaten nicht über denselben Leisten schlagen sollte. Brexit hat viel zu tun mit britischen Vorstellungen, etwas Besonderes zu sein, sich vom Kontinent fernzuhalten, heraushalten aus europäischen Affären, hat auch viel mit britischem Verfassungsdenken zu tun, Souveränität des Parlaments, die doch bitte nicht durch Brüsseler Beamte oder gar durch Deutsche, die man nun zweimal besiegt hat und jetzt eben doch wieder als europäische Dominanzmacht erlebt. Damit hat es viel zu tun. In Frankreich hat der aufstehende Rechtspopulismus viel damit zu tun, dass die etablierten politischen Parteien von den Sozialisten bis zu den ehemaligen Gaullisten, die unter verschiedenen Namen später aufgetreten sind, dass die viele Hoffnungen der Franzosen nicht erfüllt haben, insbesondere die notwendigen Auflösungen der Blockaden französischer Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung nicht aufgelöst haben, weswegen man in dieser Repräsentationslücke sein Heil sucht, eines Teils in Le Pen, die behauptet, eine ganz andere Republik aufbauen zu können, andernteils in Macron, der sagt, das Beste der bisher einander verfeindeten politischen Lage würde er verbinden und folglich Frankreich mit weiß der Teufel welcher parlamentarischen Mehrheit reformieren. Nein, mir scheint, dass man die deutschen rechtspopulistischen Entwicklungen mit dem von mir beschriebenen Paradigmenwechsel gesondert diskutieren muss von den ganz anderen politisch-kulturellen Prägungen in anderen europäischen Staaten. Wir sind hier in so tiefen Schichten, dass man die Oberflächenphänomene zwar mit ins Auge springenden Ähnlichkeiten aufeinander beziehen kann, aber wenn man sie wirklich verstehen will, dann muss man schon in die jeweils individuellen kulturellen Tiefenschichten europäischer Nationen, so wie sie seit dem 18. Jahrhundert geworden sind, hineingehen.
Sind denn die europäischen Rechten untereinander so unterschiedlich wie jetzt die europäischen Linken?
Naja, die europäischen Linken teilen zumindest linke Grundüberzeugungen und vergnügen sich dann in jenem Sektierertum, das seit dem Beginn der Arbeiterbewegung und der sozialistischen und kommunistischen Internationalen den linken Bereich kennzeichnet. Denn wo sozusagen Theorie das Zentrale ist, da findet man auch jeden Grund, sich theoretisch zu zerstreiten. Und die Politik mit ihrer eigenen Logik, von der sagt man dann, umso schlimmer für die Tatsachen, wenn sie nicht so sind, wie sie unseren neuesten Theoriediskursen entsprechen. Rechte, insbesondere konservative Rechte, was etwas anderes ist als radikale Rechte, insbesondere konservative Rechte denken an dieser Stelle einfach ganz anders. Für sie ist die Wirklichkeit mit ihrer Funktionslogik der Imperativ. Und wenn in verschiedenen europäischen Ländern gleiche Herausforderungen sich stellen, etwa durch Migration, Kulturwandel, durch Einwanderung von vielen Muslimen, die sich nicht an europäische Kulturmuster so gerne adaptieren, bis hin zu Veränderungen der inneren Sicherheitslage, bis hin zur Bedrohung des sozialstaatlichen Versprechens der europäischen Staaten, wenn dann die Wirklichkeit einfach andere Imperative setzt, dann sind konservative Rechte genau deswegen schnell auf gleichen Kursen, weil sie sich verhalten wie Leute mit Regenschirm, wenn es zu regnen beginnt. Sie spannen halt alle gemeinsam die Schirme auf, nicht weil sie identisch sind, sondern weil sie in gleicher Weise, und zwar aus Vernunftgründen in gleicher Weise, auf eine gleiche Umweltveränderung reagieren. So ungefähr muss man sich bei konservativen Rechten ihre Ähnlichkeiten vorstellen. Bei den radikalen Rechten, glaube ich, rührt viel an Ähnlichkeit davon her, dass sie in ihren Staaten, Gedankenstrich zu Recht, Gedankenstrich marginalisiert sind, infolgedessen sich in einer geächteten Rolle befinden und in dieser geächteten Rolle natürlich nach Zuspruch und Unterstützung anderswo lechzen. Und solange man sagt, das Bekenntnis zur Nation eint uns alle, ganz gleich, ob wir Franzosen, Italiener, Spanier, Portugiesen, Schweden, Finnen sind, dann geht das genau so lange gut, wie man nicht Regierungsverantwortung ausübt und dann eben das Interesse an norwegischen, an schwedischen, an spanischen, an portugiesischen Interessen in den Vordergrund stellen und deswegen Konflikte sich mit anderen Nationalisten begeben muss. Infolgedessen, glaube ich, muss man differenzieren nach den radikalen Rechten, nach der konservativen Rechten. Bei denen sind Ähnlichkeitsphänomene immer sehr unterschiedlich bewirkt.
Also um das auf den Punkt zu bringen, Frauke Petry ist keine Marine Le Pen und Marine Le Pen ist keine Frauke Petry, weil die unterschiedliche Probleme zu lösen haben in ihren Heimatländern. Aber sie üben den Schulterschluss auf europäischer Bühne und stellen sich zusammen fürs Foto auf, ne? Kann man das so?
Das ist eine vorzügliche Kurzfassung meiner Ausführungen.
Vielen Dank. Ich würde gerne mit Ihnen über die über das Thema Krieg und Frieden sprechen. Es gibt etliche Umfragen von der gesamten Welt. Noam Chomsky hat das vor kurzem erst wieder erklärt, in denen also die Leute gefragt wurden, wer ist denn die größte Bedrohung für die globale Sicherheit? Welches Land? Und da kam dann eben nicht Nordkorea, sondern sie ahnen es, die Vereinigten Staaten als Bedroher der Sicherheit Nummer eins. Halten Sie, ich frage es ganz direkt, halten Sie es für sinnvoll, dass wir uns auf Dauer weiterhin in einem sogenannten Sicherheitsbündnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika befinden? Können und wollen wir das mittragen, wohin sich die militärische Außenpolitik der Vereinigten Staaten entwickelt?
Auf eine komplexe Frage kannst du eine komplexe Antwort geben.
Bitte.
Und diese wird wohl mit der Beobachtung anfangen müssen, dass die USA eine sehr junge Nation mit einer sehr kurzen außenpolitischen Tradition sind. Die Amerikaner tauchen zum ersten Mal, abgesehen von Kriegen gegen Spanien, in Mittelamerika und auf den Philippinen, sie treten zum ersten Mal in wirklich komplexe Machtpolitik ein, 1917, also auf dem europäischen Kriegsschauplatz auftauchen. Dann ziehen die Amerikaner sich zurück. Sie werden durch die nationalsozialistische Aggression erst wieder nach Europa geholt. Dann wollen sie im Grunde auch sich zurückziehen, fangen auch an, Truppen zurückzuverlegen. Und die sowjetische Expansion zwingt dann die Amerikaner, so ihre Rolle anzunehmen, die eben lange Zeit in der des Weltpolizisten bestand. Es expandiert der kommunistische Machtbereich in Europa, zur Türkei hin, nach Griechenland hin, in Nordkorea. China ist damals noch in herzlicher Verbundenheit mit der Sowjetunion. Und in dieser Situation entsteht die Vorstellung, dass man dagegen halten muss. Sonst ist man diesem neuen Staatstyp, der auch weltrevolutionären Anspruch hat, ausgeliefert und kann Werte wie Freiheit, Leben, Recht auf selbstbestimmtes Leben angesichts einer Ideologie, die sagt, wir wissen genau, was der Gang der Menschheitsgeschichte ist, was gut ist, was unbedingt getan und was unterlassen werden soll. Nur dann, wenn man stark ist und die freie Welt gegen die kommunistische Expansion sichert, kann man etwas für das Bewahrenswerte tun. Das ist jenes Denken, das durchhält im Grunde bis zum Ende des Ost-West-Konflikts. Im Schoß dieses Denkens entsteht dann die Vorstellung, die länger schon angebahnt war, dass die Amerikaner eine ganz besondere Mission in der Welt haben. Home of the Brave, Land of Freedom, die Stadt auf dem Berg, die ein Exempel gibt für die Welt.
God's own nation.
God's own nation. Und es muss dann allmählich der letzte Krieg gemacht werden, um künftig alle anderen Kriege zu verhindern, weil sich eine richtige Ordnung von Gesellschaft und Staat durchsetzt. Deswegen auch unglaublich viel an Nation-Building-Projekten während der Zeit des Kalten Krieges, etwa in Afrika, die weitestgehend gescheitert sind, aus Gründen, die wir jetzt nicht erwähnen müssen. Und deswegen auch nach dem Ende des Ost-West-Konflikts die Vorstellung, jetzt kann man die ganze Welt reif machen für Demokratie und friedliches Zusammenleben von friedlichen Staaten. Das ist die Zeit des Washingtoner Konsensus, der der neoliberalen Globalpolitik zugrunde lag. Das ist die Zeit, in der man abenteuerliche Projekte ersann und verwirklichte, wie man durch den Sturz von Diktaturen Demokratie errichtete, was allesamt gescheitert ist, bis hin zum Duldern des Zusammenbomberns der libyschen Diktatur bis hin zu der merkwürdigen Politik in Syrien, die ein stabiles politisches System, das wahrhaftig kein schönes und gutes System war, aber wenigstens stabil, in Bürgerkrieg zu versinken erlaubte. Das heißt, die Amerikaner experimentieren noch damit, was eine auch der großen Bedeutung, der großen Macht ihres Landes adäquate Politik wäre. Im Grunde scheinen mir die Amerikaner oft zu sein wie die Deutschen während des Kaiserreiches. Das Kaiserreich, der modernste Staat der Welt, mächtig in Europa, konnte vor Kraft nicht gehen und hatte die Vorstellung, deutsche Kultur müsste eigentlich überall sein, gegen welche Zivilisation, dann könnte man einer guten Zukunft entgegengehen. Auch das war ungeschickt, führte zu einer deutschen Weltpolitik, die nicht funktionierte. Gottlob aber in kleinerem Maßstab als das, was die Amerikaner mit ihrer nun wahrhaftig lange Zeit die weltdominierenden Rolle machen konnten. Kurzum, hier ist eine Nation, die außenpolitischen Self-Restraint, sich selbst beschränken auf realistische Ziele und auch das Abstriche machen an missionarischen Vorstellungen, noch nicht gelernt hat und durch Versuch und Irrtum mühsam lernt. Der jetzige Präsident wird es wahrscheinlich durch Versuch und schlimme Irrtümer im Laufe seiner Amtszeit auch noch lernen müssen. Und das macht die USA deswegen international gefährlich, weil ihre Hebelwirkungen ebenso gigantisch sind. Und weil von amerikanischen Stabilisierungsleistungen freilich auch vieles abhängt, ziehen sie gedanklich die amerikanische Stabilisierungsleistung von Südkorea und aus dem pazifischen Raum ab. Sofort entsteht hier etwas völlig Neues, nämlich das chinesische Reich, das in Ostafrika ohnehin schon im Werden zu besichtigen ist. Vielleicht ist das chinesische Reich, das Diktaturen akzeptiert, das auf Harmonie setzt, verstanden immer als sich einlassen auf chinesische Vorstellungen, wie Politik richtig zu machen sei, vielleicht ist das eine Friedenslösung. Also, wenn Sie das Ganze vor Augen haben, merken Sie, was das Problem, aber auch die Verantwortung der USA ist. So, und dann kann man die Frage beantworten, lohnt es mit den USA in einer Sicherheitspartnerschaft zu leben? Naja, wenn Europa von nirgends woher, von überhaupt niemandem bedroht wird, ja, dann brauchen wir keine Sicherheitspartnerschaft. Wenn Russland ein friedliches Land ist, das keine ehemals sowjetischen Gebiete gerne wieder sich anschließen möchte, wenn Russland kein Land ist, das durch Drohgesten im Baltikum vorauseilenden oder nacheilenden Gehorsam erzwingen möchte, wenn Russland kein Land ist, vor dem unsere polnischen Nachbarn Besorgnisse haben, historischer und auch ziemlich aktueller Art, dann brauchen wir natürlich keine Sicherheitsgemeinschaft. Oder wir wollen eine Sicherheitsgemeinschaft, aber ohne die Amerikaner. Ja, dann fragen wir uns, wie viel Geld die Europäer wohl bereit sind, in die Hand zu nehmen, um sich eine Rüstung zurechtzulegen, mit der sie Machtprojektion und Abschreckung so praktizieren können, wie es die USA vermögen. Das sind die Grundfragen. Und wer die Welt eben so beurteilt, dass Europa eine Insel der Seligen ist, umgeben von lauter nicht aggressiven, friedlichen Kontinenten, der kann dann schnell sagen, wir brauchen weder europäische Eigenrüstung, noch brauchen wir eine Sicherheitspartnerschaft wie die USA. Wir machen Splendid Isolation. Naja, da kann ich nur sagen, gutes Gelingen. Mhm.
Wird Europa bedroht von Russland?
Naja, schauen Sie sich an, was in Georgien, schauen Sie sich an, was in der Ukraine geschehen ist, schauen Sie sich die Annexion der Krim an. Es gibt in Russland ein Reichsverständnis der Gestalt, dass das, was je zu Russland gehört hat, eigentlich auch füglich zu Russland gehört. In Lettland haben sie eine russische Minderheit von einem Drittel. Wer gibt uns Grund zur Hoffnung, dass niemals die russische Regierung auf die Idee kommt, die besondere Schutzbedürftigkeit der russischen Minderheit in Lettland zu erkennen und folglich Forderungen nach Autonomie, nach Gebietsabtretungen, nach besonderen Schutzverträgen mit der russischen Schutzmacht für die russische Minderheit zu offerieren? Wer gibt uns die Gewähr, dass nicht im ehemaligen Nordteil Ostpreußens oder im Nordteil des ehemaligen Ostpreußens Russland Raketenmächte zur Möglichkeit der Machtprojektion stationiert? Wer gibt uns Grund zum Anlass, dass niemals die Erdölwaffe gegen Europa eingesetzt wird, wenn es politischen Interessen dienen sollte? Man kann sagen, das ist ganz und gar ausgeschlossen, aber wir hielten lange Zeit auch das Auseinanderfallen Jugoslawiens und die blutigen Kriege dort für ausgeschlossen. Mir scheint, dass die beste Grundhaltung in so lebenswichtigen Sachen wie Außen- und Sicherheitspolitik die ist, vorsichtig zu sein, und das NATO-Motto: Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, nicht um ihn zu führen, sondern um eben durch Bereitschaft dem anderen zu signalisieren, es macht keinen Sinn, sich auf Krieg einzulassen. Mir scheint das immer noch ein sehr vernünftiges Motto zu sein. Und wäre ich in politischer Verantwortung, ich würde den Teufel tun, das westliche Verteidigungsbündnis zu schwächen, sondern ich würde mich nach Kräften darum bemühen, dass es sich auf seine Kernfunktion besinnt. Das ist die Sicherung der atlantischen Welt, das ist nicht die Machtprojektion in sämtliche Teile der Welt und das ist nicht die Mission, überall Demokratie herbeizuführen, denn Demokratie ist eine so komplexe Staatsform, dass man sie nicht von außen aufsetzen kann. Man kann ihr lediglich Entfaltungsumstände, zu denen auch fairer Handel gehört, bereiten. Mhm.
Sie hatten gesagt, woher wissen wir, dass Russland nicht sein Imperium vergrößert, um es mal salopp zu formulieren. Wenn Sie sich jetzt die Zahl der Beispiele in der Geschichte dafür ansehen, wie oft Russland in den letzten 100 Jahren irgendwie versucht hat, seinen Einflussbereich tatsächlich zu vergrößern. Und wenn Sie das ins Verhältnis setzen zu den Aktivitäten des US-amerikanischen Imperiums, zu den zahlreichen in Südamerika, wo etliche Regierungen nicht nur bei der Wahl beeinträchtigt wurden, sondern auch gestürzt wurden, militärisch, Kuba und so weiter. Ist es da nicht, drängt sich nicht die Frage auf, ob Sie da den falschen Bösewicht erkennen?
Ich rede hier nicht von Bösewichten, ich rede einfach von geopolitischen Prozessen und die beobachte ich so, wie ich früher Pegida beobachtet habe, ohne moralisches Urteil, sondern lediglich feststellend, was der Fall ist und warum der Fall ist, was der Fall ist. Das vorausgeschickt habend, wird man zunächst mal feststellen müssen, dass Russland das größte Kolonialreich der Geschichte errichtet hat. Denn ganz Sibirien, das jetzt von den Metropolen her russisch ist und dazwischen jede Menge von freies Land hat, ist er nicht sozusagen mit der Kiewer Rus entstanden oder mit der Sammlung russischer Erde unter dem Großfürsten von Moskau, sondern das ist in etlichen Kriegen oder durch das Vorstoßen in von anderen Mächten nicht besetztes Land entstanden. Die ganze Ausdehnung in den Süden ist in Kriegen gegen das Osmanische Reich errungen worden. Und die ganze Ausdehnung bis hin an die Elbe ist erreicht worden durch den Zweiten Weltkrieg, als die Rote Armee jene Gebiete, die sie erobert hatte, nicht mehr verließ. Das heißt, das Russland, das wir heute sehen, ist etwas, was durch Expansion und Krieg entstanden ist, wobei natürlich die Kriege gegen Deutschland aufgezwungen gewesen und nicht von Russland ausgegangen sind, aber die Kriegsbeute wurde dennoch so lange festgehalten, wie es nur irgendwie ging. Und als dann ehemalige Teile Russlands wie die Ukraine oder die Krim sich oder Georgien sich von russischer Kuratel freimachen wollten, hat die russische Macht sehr intensiv und wirkungsvoll den Status quo aufrechterhalten. Das muss vorausgeschickt sein, denn ein sozusagen geografisch ohnehin an die Grenzen der Möglichkeiten gelangtes Gebiet kann auch sich schlecht weiter erweitern. Wenn Sie die letzten 100 Jahre russische Geschichte ansehen, ist es die Geschichte seit der Oktoberrevolution, als das russische Reich mit Ausnahme der osteuropäischen und mitteleuropäischen Staaten ohnehin auf dem Gipfelpunkt seiner Macht war, da gab es nichts zu expandieren. Wenn Sie auf die USA blicken, ist es schon völlig richtig, dass die USA Wert darauf gelegt haben, dass in ihrem eigenen Hinterhof, und zudem zählten sie den lateinamerikanischen Bereich, keine fremde Macht sich festsetzt. Deswegen die Kriege gegen die Spanier, denen auch die USA Teile ihres eigenen Staatsgebietes in Mexiko und Kalifornien verdanken. Deswegen auch 1898 der Triumph über die Spanier, wo dann weitere Gebiete kolonialer Art in den Philippinen und so weiter dazukamen. Und sonst waren die USA darauf bedacht, keine fremden Mächte in ihrem Einflussbereich zu haben. Und da nahmen sie dann in der Tat nicht nur Regierungswechsel in Kauf, sondern beförderten auch manche und haben dann etwa in früheren Zeiten über die United Fruit Company ökonomisch große Teile Südamerikas beherrscht. In der Tat, das ist so gewesen. Aber wo immer die USA über den amerikanischen Doppelkontinent hinausgegriffen haben, ist es gewesen, weil die Europäer sie gebeten haben, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, und ist es gewesen, weil die Japaner den Angriff auf die Amerikaner vollzogen haben, nachdem sie ihren Kolonialkrieg gegen China nach vorheriger Annexion Koreas vollzogen hatten, sodass den Amerikanern dieser Fernostkrieg aufgezwungen wurde, den sie dann freilich zu gewinnen trachteten, auch gewonnen haben und dann in den damals schon aufgekommenen Ost-West-Konflikt aus den vorhin beschriebenen Gründen meinten, hier die freie Welt gegen kommunistische Expansion wahren zu sollen. Blättert man also die Geschichte auf diese Weise auf, merkt man, dass so eine vorschnelle Gleichsetzung, lasst uns auf die letzten 100 Jahre blicken, Russland und die USA und wer hat da mehr expandiert, dass das einfach an der Logik geopolitischer Prozesse vorbeiführt, jener Logik, die man verstehen muss, um das Verhalten dieser großen Akteure einschätzen zu können.
Also mein Verständnis der geopolitischen Lage war bis jetzt das, dass wir also die politische Wende hatten 1990, Russland 1992 und dann die allgemeine Losung ausgegeben wurde, es gibt jetzt keinen Kalten Krieg mehr, wir leben jetzt alle in Frieden miteinander zusammen. So, dann kam der 11. September, über den man auch noch eine Menge erzählen könnte, das gehört aber jetzt hier nicht hin. Infolge des 11. September gab es dann diese Doktrin, nach der, also you're either with us or against us, ne, von George W. Bush. Und im Pentagon tauchte ein Beschluss auf 2001, also nur wenige Tage nach dem 11. September, in dem also stand, wenn wir jetzt 7 Länder in den nächsten 5 Jahren überfallen, Jemen, Libyen, Syrien und so weiter, Afghanistan, dann wird uns keiner daran hindern und also lasst es uns irgendwie tun. Gleichzeitig gibt es natürlich auch klare Interessenlagen. Also wenn es um Pipelines geht, die durch Syrien gezogen werden sollen, beziehungsweise gigantische Vorkommen von Erdgas und Erdöl, die man ungern in den Händen eines nicht USA-freundlichen Diktators sehen möchte, dass das für mich den viel nachvollziehbarer ist, dass das die Gründe dafür sind, warum die USA sich im Mittleren und Nahen Osten so verhalten, wie sie sich verhalten, dass es da nicht um Menschenrechte und Demokratie geht, sondern dass es da knallhart um strategische, wirtschaftliche Interessen geht. Würden Sie das nicht auch so sehen?
Das, was Sie ausgeführt haben, betrifft amerikanische Politik nach 1990. Und das heißt die Politik des letzten Vierteljahrhunderts, wohingegen Ihre vorige Frage auf die ganzen letzten 100 Jahre zielte, sodass die letzten 25 Jahre dann bei meiner Antwort natürlich nicht im Mittelpunkt standen. Sie haben völlig recht, dass der Anschlag oder der versuchte Dreifachanschlag auf Pentagon, Weißes Haus bzw. Kapitol und World Trade Center die Amerikaner an ihrem wundesten Punkt getroffen hat, nämlich in ihrem eigenen Hinterland soll nichts passieren und in ihrem eigenen Land schon überhaupt nicht. Das hat die Nation zutiefst traumatisiert und dann zur Vorstellung geführt, dass man dem Übel an die Wurzel gehen muss, dass man die Brutstätten von Terrorismus sozusagen befrieden muss und dass man denen die Geldmittel abschneiden muss. Das ist einer der Kerne jener völlig verunglückten Interventionspolitik in Afghanistan, die leider Gottes auch uns in den Strudel da hineingezogen hat. Ansonsten steht dahinter auch das, was ich schon am Anfang gesagt habe, nämlich der amerikanische Missionsgedanke. Lasst uns die irakische Diktatur stürzen, im sozusagen fortschrittlichsten Staat des Mittleren Ostens. Dann entsteht dort eine bürgerliche Gesellschaft, ein Referenzmodell für die anderen arabischen Staaten, die ja auch Modernisierung brauchen. Und Modernisierung kann nur heißen, den westlichen Weg, denn mit dem Sieg über den Kommunismus sei ja angeblich das Ende der Geschichte gekommen. Was die Amerikaner völlig unterschätzt haben, ist das grundlegende Ressentiments vieler Araber und vieler muslimisch geprägter Kulturen überhaupt gegen den Westen, der sie ja abgehängt und in den letzten 100, 150 Jahren mehrfach gedemütigt hat, sodass selbst im Westen lebende Muslime sich häufig nicht so furchtbar gerne auf westliche Lebensart einlassen wollen. Das ist völlig unterschätzt worden. Und dass natürlich strategische Interessen der Art, wer verfügt über Ölvorräte, mit wem kann man kooperieren, wer verfügt über diesen ganz problematischen und spannungsgeladenen geopolitischen Raum, dass die natürlich auch eine Rolle spielen, liegt auf der Hand. Aber gerade an der Stelle merkt man, wie kurzsichtig, wie unbelehrt durch eine lange Geschichte sich die USA verhalten. Es war voll und klar abzusehen, dass wenn man politische Systeme zerbombt, dort keine Demokratien, dort nicht einmal mehr stabile Diktaturen entstehen, sondern Bürgerkriegslagen, wie etwa in Libyen. Es war völlig klar, dass wenn eine Macht behauptet, als Ordnungsmacht aufzutreten, wie die Amerikaner im Umfeld von Israel, und dann nicht bereit sind, ein solches Engagement tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen, wenn es darauf ankäme, dass dann andere Mächte das Vakuum füllen, so wie Russland auf absehbare Zeit die Schutz- und Vormacht in Syrien sein will, was die geopolitischen Probleme mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht leichter lösbar machen wird, als sie zuvor gewesen sind. Das heißt, in den Beispielen, die Sie für die Periode nach 1990 angeführt haben, zeigt sich, die sich selbst überschätzende und mit Missionsgedanken verbundene außenpolitische Grundhaltung einer vergleichsweise jungen Nation, die aber unglaublich große Wirkungsmöglichkeiten hat. In ein zuspitzendes Bild gepackt, irgendwo gleichen die Amerikaner außenpolitisch immer noch einem Pubertierenden, der aber keine Dachlatten, sondern Schnellfeuerwaffen besitzt. In der Hand eines erfahrenen Menschen wären Schnellfeuerwaffen kein echtes Problem, in der Hand eines Pubertierenden aber sehr wohl. Aber aus Gründen, die wir jetzt nicht aufblättern müssen, sind nun mal die USA durch technische Innovation und so weiter auch zur militärischen Vormacht geworden, bis sie zu unseren Lebzeiten von den Chinesen in dieser Rolle abgelöst werden. Und dann können wir im Nachhinein in der Abendsonne unseres Lebens darüber nachdenken, ob die Welt zur Zeit der amerikanischen Hegemonie besser oder schlechter gewesen ist als zur Zeit der chinesischen Hegemonie.
Wunderbar. Wollen wir das als Schlusswort gleich nehmen? Das war Professor Werner Josef Patzelt aus Dresden. Es zeigt sich, dass manche Dinge eben doch nicht ganz so einfach sind, wie man sie sich im Alltag erhofft. Viele Fragen, auch was die Zukunft betrifft, vielleicht noch die eine. Ist Donald Trump nicht auch ein Halbwüchsiger mit Schnellfeuergewehren? Ist das, glauben Sie, dass Ursula von der Leyen diese Einschätzung, die Sie jetzt über die USA, diesen Vergleich abgegeben haben, teilen würde?
Ob Ursula von der Leyen diese Einschätzung teilt, muss man sie selber fragen und bei der Antwort berücksichtigen, dass sie eine wichtige Amtsträgerin unseres Landes ist. Im Unterschied zu mir, ich kann sagen, was ich will und es ist folgenlos, von lokalen Auswirkungen abgesehen. Was die Verteidigungsministerin sagt, das ist relevant. Folglich glaube ich, dass man durch solche Fragen auch nicht ihre wahren Gedanken erraten oder erkennen würde. Wenn ich wetten müsste, was sie denkt, würde ich darauf wetten, dass sie auch, jetzt überzogen formuliert, Donald Trump für einen noch Pubertierenden mit Schnellfeuergewehren hält oder freundlicher ausgedrückt, es ist ein Lehrling ins Weiße Haus gewählt worden. Ein Lehrling, der jetzt mühsam lernt, wie Politik wirklich geht, was die realen Probleme sind, der von seinen Sprechblasen im Wahlkampf eingeholt wird und der, wenn es gut geht, schadlos das Wesentliche lernt und wenn es schlimm geht, an falschen, unstaatsmännischen Vorstellungen festhält und auf deren Grundlage mehr Schaden als Nutzen anrichtet.
Lernen, wie Politik wirklich geht, das haben wir heute gelernt von Herrn Professor Patzelt aus Dresden. Schreibt uns bitte eure Kommentare unter das Video. Vielleicht können wir in einer der nächsten Sendungen diese Fragen erörtern. Vielen Dank, Herr Professor Patzelt, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, herzukommen. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.